Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu unserem Podcast mit einem, wie ich finde, wirklich super spannenden Thema. Es soll um Entlastungsmöglichkeiten für energieintensive Unternehmen gehen. Und meine Kollegin, die liebe Lena Heinrichs-Rüscher und ich, Sebastian Brinkmann, wir sind hier bei HLB Stückmann und Partner, schon seit vielen Jahren in diesem Themenfeld unterwegs. Zugegeben meist eher als Prüfer, ne? Aber es ist uns in den letzten Jahren ja nie langweilig geworden. Ne? Also im Gegenteil, neben den, ich sag mal, Klassikern, da kommen wir ja gleich dann nochmal zu, da gab es ja auch eine Vielzahl von Entlastungen, die teilweise eben nur temporär dann genutzt worden sind. Ich denke jetzt an das Thema Preisbremsen oder dieses EKDP, Energiekostendämpfungsprogramm. Ja, das war ja schon eine verrückte Sache.
Ja, ganz genau, Sebastian. Also Langeweile kommt da bei uns und sicherlich auch bei den Unternehmen grundsätzlich nicht auf. Ein herzliches Willkommen an dieser Stelle auch von mir zu unserem heutigen Podcast, bei dem sich alles rund um das Thema Einsparmöglichkeiten für energieintensive Unternehmen drehen soll. Und gerade weil es in diesem Bereich halt auch diverse Entlastungsmöglichkeiten gibt, sollte man sich am Anfang halt die Frage stellen und auf dem Schirm haben, was sind denn überhaupt die Energiekosten, die mein Unternehmen belasten? Ist man eher im Bereich der Stromkosten, eher im Bereich der Brennstoffkosten unterwegs? Wie sieht das eigentlich aus?
Ja, genau, das ist so eine klassische Frage, die man dann häufig gestellt bekommt, ne? Wie komme ich überhaupt in die Entlastung rein? Macht das für mich Sinn? Da würde ich sagen, ist tatsächlich der beste Weg, zunächst mal, um so ein Gefühl zu bekommen, mal in Jahresendrechnungen reinzugucken. Denn da hat man in der Regel ja die Gesamtmengen, die das Unternehmen verbraucht hat, als Summenwerte im Dezember in der Schlussabrechnung regelmäßig enthalten. Und wenn ich dann feststelle, boah, das ist jetzt hier so eine Million Kilowattstunde Strom, die mein Betrieb da jetzt im Jahr verbraucht hat, was mache ich dann?
Ja? Ja, also bei einer Million Kilowattstunden, da würde ich sagen, lohnt sich auch ein Blick in die eigene Stromrechnung, der dann etwas detaillierter ausfallen kann. Also man sollte sich dem bewusst sein, wie setzt sich denn überhaupt der Strompreis oder die Stromkosten an sich zusammen. Und da wird man schnell feststellen, dass man neben dem Arbeitspreis an sich eben auch weitere Komponenten hat. Zum Beispiel die Stromsteuer, die durchaus ihren Anteil daran trägt und auch mehrere unterschiedliche Umlagen, die noch eine Rolle spielen. Und gerade wenn man sich da die Entwicklung anschaut, wie haben die sich in der Vergangenheit entwickelt, wie entwickeln die sich aktuell, dann sieht man, die Tendenz war und bleibt auch steigend, sodass, wenn man sich das mal für ein konkretes Beispiel anschaut, die KWKG-Umlage zum Beispiel, die eine dieser Umlagen ist, die wird sich von 2025 auf 26 um rund 60% steigern, von 0,277 auf 0,446 Cent pro Kilowattstunde. Und da sieht man eben, dass diese Umlagen den Strompreis, den allgemeinen Strompreis an sich natürlich, deutlich beeinflussen. Und dass es natürlich auch einen Hebel hat, wenn man für eine dieser Umlagen begünstigt werden kann.
Ja, genau. Also eine Erkenntnis ist ja auch, wenn ich in einem Jahr vielleicht mal nicht in diese Entlastung reinkomme, muss das ja nicht genauso für das nächste Jahr gelten. Ne? Oder wenn es wirtschaftlich vielleicht in einem Jahr noch keinen Sinn macht, kann es sein, im nächsten Jahr ist es auf einmal für mich dann hochrelevant.
Ja, absolut. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Entwicklung an. Wie entwickeln sich vielleicht Voraussetzungen, also Eintrittsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Beantragungen? Und wie entwickelt sich natürlich auch mein Unternehmen an sich? Welche Komponenten fließen rein, dass ich antragsberechtigt werde oder nicht? Und wie entwickelt sich das Unternehmen an sich?
Ja, jetzt wird's ja eigentlich schon spannend, wenn man dann weiterdenkt. Es gibt ja viele für diese, ich sag mal, staatlich auferlegten Komponenten Entlastungsmechanismen.
Wenn wir uns diese Entlastungsmechanismen jetzt anschauen, kann jedes Unternehmen so eine Begünstigung beantragen oder muss ich bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit das funktioniert?
Ich würde mal sagen, wenn es so einfach wäre, tatsächlich muss man immer ein paar Hürden überspringen, um nachher ins Ziel zu kommen. Man kann es auch anders ausdrücken, man muss eine Art bürokratischen Triathlon absolvieren.
Okay, und wenn wir jetzt mal in dem Bild bleiben, also mit dem bürokratischen Triathlon, wie sehen denn da die Disziplinen aus?
Ich versuche es mal so wirklich auf die essentiellen Dinge zu komprimieren. Zunächst einmal bietet es sich an, die materiellen Voraussetzungen überhaupt zu prüfen. Ne? Komme ich da überhaupt in das ganze Thema rein? Falle ich in diese Regelung? gibt es unterschiedliche Voraussetzungen tatsächlich. Der Wirtschaftszweig ist ganz häufig ganz entscheidend dafür. Der wird von den jeweiligen statistischen Landesämtern dann festgelegt. Der ist auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich. Wir haben da selber auch schon mal bei Mandanten erwirkt, dass diese Klassifizierung noch mal geändert wurde, sodass das Unternehmen durch die Reklassifizierung ihres Wirtschaftszweiges auf einmal zu einem begünstigten Unternehmen geworden ist.
Ja, das heißt, wenn man da das Gefühl hat, sehe ich mich vielleicht gar nicht in diesem Wirtschaftszweig, den ich eigentlich gerade zugeordnet bin, gibt es da vielleicht tatsächlich ja noch Möglichkeiten fürs Unternehmen an sich, um da vielleicht eine Umklassifizierung zu erreichen?
Genau. Also da würde ich schon sagen, lohnt es sich einfach nochmal zu gucken, wo bin ich einklassifiziert? Gibt es drumherum vielleicht andere Wirtschaftszweige, die da auch passend wären? Und im Zweifel gerne einfach mal anrufen, dann kann man mal diskutieren und gemeinsam überlegen. Ja. Und neben diesem, ich nenne mal, einem Eintrittstor, was man durchschreiten muss, ist es auch wichtig, dass man berücksichtigen sollte, es gibt verschiedene Gegenleistungen, an die diese Entlastungen gekoppelt sind. Bei manchen Entlastungen, da brauche ich gar keine Gegenleistungen zu erbringen. Die sind natürlich hochattraktiv, ja. Und bei anderen, da ist es so, da habe ich unterschiedliche Gegenleistungen. In der Regel, bei den meisten ist es so, das fängt an, dass ich ein Energie- und ein Umweltmanagementsystem benötige. Also das ist in der Regel dann auch entsprechend zertifiziert. Das haben energieintensive Unternehmen in der Regel eh schon, behaupte ich mal. Also die meisten, mit denen wir da ja so zu tun hatten, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt gewesen ist, aber das war da eigentlich nie ein Thema, würde ich behaupten. Ja.
Genau, also zumindestens kein vermehrter Aufwand, gesondert für diese Antragstellung, für die Begünstigung, über die wir hier in diesem Rahmen sprechen. Ich glaube, da sind die Unternehmen an sich schon gut aufgestellt, diese Zertifizierung im Vorfeld schon zu erlangen.
Genau. Und dann, also die Hürde ist, würde ich sagen, auch relativ leicht zu nehmen dann im Bereich der Gegenleistung. Was ein bisschen schwieriger wird, ist das Thema, dass ich Reinvestitionsverpflichtungen dann häufig habe. Das ist in den letzten Jahren mit reingekommen und das sieht man immer häufiger. Gibt es dann unterschiedliche Ausgestaltungen, leider nicht einheitlich, natürlich, ne? Wie soll's anders sein? So dass man da auch so ein bisschen die Wechselwirkung, wenn man alle Förderungen in Anspruch nehmen will, mit im Blick haben sollte. Ja.
Und da hören wir sicherlich gleich auch noch, in welchen Bereichen das der Fall ist, wo man diese Reinvestition zu tätigen hat, ob es auch vielleicht Begünstigungen gibt, wo das gar nicht unbedingt der Fall ist.
Ja, genau. Da, lass uns da gerne noch mal nachher drüber sprechen.
Ja.
Also, wie gesagt, wir sind ja noch bei den materiellen Voraussetzungen, ja, ne? Aber keine Sorge, ich komme gleich zum Ende, nur um hier nochmal kurz zusammenzufassen. Also ich brauche irgendwie einen Wirtschaftszweig, ich brauche so ein bisschen irgendwie Gegenleistung und da kommen wir dann gleich auch nochmal vielleicht im Detail zu, ich muss mich mit Abgrenzungsfragen beschäftigen. Weil nicht alle, ich sag mal jetzt Strommengen als Beispiel, sind zwingend begünstigt. Ne? Und als letzten Punkt bei den materiellen Voraussetzungen, das sieht man auch, dass es in den letzten Jahren verschärft wurde, das ist das Thema Unternehmen in Schwierigkeiten. Also der Grundgedanke dabei ist, dass ich einem Unternehmen, dem es wirtschaftlich wirklich sehr schlecht geht, vereinfacht ausgedrückt, einfach keine staatlichen Subventionen mehr hinterhergeben werde. Das ist die Grundidee dabei. Ja, also wenn ich das Eigenkapital auf der Aktivseite habe, dann werde ich wahrscheinlich ein Problem haben und für keine dieser Begünstigungen antragsberechtigt sein. Ja, das muss man einfach wissen und für sich einmal durchprüfen. Details müsste man dann klären. Also die meisten Unternehmen, die wissen ja schon, dass sie da Probleme haben. Ne? Das sollte man zu Anfang einmal prüfen. Also kommen wir von dem Materiellen jetzt. So langsam wird es ein bisschen interessanter vielleicht auch nochmal zu dem Punkt. Ich muss mir nämlich dann über die Antragstellung selbst Gedanken machen. Das klingt ja banal. Aber du schmunzelst, ne? Also man wundert sich, ne? In der Praxis, was da für Herausforderungen auf einen warten. Also natürlich zum einen, man muss im Unternehmen irgendwie ja definieren, wer macht's, ne? Wer hat den Hut auf, wer kümmert sich, aber auch, wem muss ich alles involvieren? Mhm. Häufig sind diese Themen ja im Bereich Rechnungswesen gerne angedockt. Aber ich brauche häufig ja auch meinen Energiemanagementbeauftragten, der vielleicht irgendwelche Daten, Strommengen, wie gesagt, Abgrenzungsthemen, wollen wir gleich noch sprechen.
Absolut. Eigene Aufzeichnung vielleicht auch. Alles das, was intern sowieso gemessen und nachgehalten wird, was eben als Nachweis dann auch funktionieren kann, wenn man eben einen Antrag auf Begünstigung stellt. All diese Informationen muss man halt irgendwie erstmal bündeln.
Sind denn alle Messgeräte geeicht? Ja, genau, ganz solche genau. Themen sind das ja, ne? Gut, dann brauche ich irgendwie eine zeitliche Planung auch. Das ist auch elementar wichtig, denn man kann ja nicht unbegrenzt leider in die Vergangenheit zurückgehen und sagen, ach ja, in dem Jahr war ich noch begünstigt. Man hat schon einfach Fristen, die man einhalten muss. Und also für mich im Kalender ist immer der 30.06. irgendwie so ein magisches Datum. Da sind vor allem die ganz großen Entlastungen, die bis dahin über die Bühne gebracht werden müssen.
Genau, materielle Ausschlussfrist. Also bis dahin ist dann auch zu beantragen. Alles muss eingereicht oder hochgeladen sein. Und falls zum Beispiel ein Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüferbescheinigung gebraucht wird für die Antragstellung, muss auch die in der Regel dann da sein.
Ja, und auch die brauchen Zeit, ja. Ein bisschen zumindest. Ne? Ja, also genau, also zeitliche Planung, super wichtig. Dann technische Voraussetzungen. Ne? Es gibt, insbesondere wenn man bei der BaFa Anträge einreichen will, aber auch bei der Deutschen Emissionshandelsstelle, verschiedene technische Hürden, würde ich mal sagen, die da, ich will nicht sagen vorsätzlich, aber die sind auf jeden Fall eingebaut und über die muss man erstmal rüberkommen. Also die Antragsberechtigten brauchen dann häufig eine qualifizierte elektronische Signatur. Wir als Wirtschaftsprüfer brauchen die auch. Ja, die haben wir natürlich, ne? Aber all dies muss man bedenken, auch die Portalzugänge. Teilweise braucht man gesonderte Software. Damit man kann nicht einfach nur per Outlook da die Mail raushauen, ne? Sondern du brauchst dann irgendwie so ein spezielles Mailprogramm ja dafür. Also das ist schon alles gut machbar, keine Frage. Aber man muss es einfach mit auf dem Schirm haben, dass einem das nachher, wenn die Frist einem fast da wegläuft, nicht das Genick bricht.
Ja, und da ist man ja schneller, als man meint. Von daher lohnt es sich da auf jeden Fall, einfach mal in einem regelmäßigen Abstand oder zu Jahresbeginn mit ein bisschen Abstand zur Frist einfach noch mal einen Blick drauf zu werfen. Ist alles aktuell vielleicht auch? Und dann ist man für die Antragstellung, was die technische Voraussetzung angeht, ja schon mal ganz gut vorbereitet. Nee,
richtig, richtig. Ne? Ja, und vielleicht in diesem Block sollte man sich auch noch am Ende noch mal Gedanken machen. Kosten-Nutzen-Abwägung, hat man ja schon mal einmal geguckt, okay, materiell komme ich vielleicht rein in die Entlastung. Ist es wirtschaftlich sinnvoll? Brauche ich einen Wirtschaftsprüfer, der bestätigt, ja, wenn der da Kosten verursacht und die dann der Entlastung entsprechen, ja.
Ja, und ich habe natürlich auch meinen internen Personaleinsatz. Einmal die zeitliche Komponente, die entsprechenden Mitarbeiter müssen verfügbar sein, es muss jemand Verantwortlichen geben. Und auch da werden natürlich dann Zeiten gebraucht. Ne?
Ja,
das
genau.
Sollte man vielleicht einfach mit im Blick haben.
Ist letztendlich eine betriebswirtschaftliche Entscheidung im Unternehmen. Sollte man aber an der Stelle sich anschauen. Nochmal einmal durchatmen. Ja, dann, denn wir sind ja schon beim letzten Schritt. Wie gesagt, das ist ja dieser bürokratische Triathlon, den man da machen muss. Und der letzte Punkt, den würde ich als die Prüfung bezeichnen. Ne? Mhm. Mindestens durch die Bewilligungsbehörde, ganz unterschiedlich. Ne? Beim Strom ist es zum Beispiel der Zoll. Da, wenn ich mich von der Stromsteuer entlasten will, dann ist es der Zoll. Besondere Ausgleichsregelungen werden wir sicherlich gleich sprechen. Das ist die BaFa. Wenn ich bei Brennstoffen bin, dann ist es das Umweltbundesamt. Also unterschiedlichste Bewilligungsbehörden, um die es da geht. Haben auch schon unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht, wie streng die sind. Ja, ne? Ja, und bei einigen, und insbesondere wenn es ein bisschen größere Entlastungen sind, dann ist auch häufig das Testat eines Wirtschaftsprüfers über die, das sagt man ja so im Wirtschaftsprüfersprech, tatsächlichen Angaben. Mhm. Ne? Also wenn ich Strommengen, Stromkosten, solche Dinge, da dürfen wir dann noch mal rüber gucken. Ne? Also ehrlicherweise muss man auch sagen, manchmal gibt es dann bei ganz großen Entlastungen auch nachgelagerte Meldepflichten. Aber das ist es eigentlich, kann man so sagen.
Ja, also wenn man dir so zuhört, sind das ja dann doch tatsächlich recht viele Dinge, die man einfach zu beachten hat. Aber wie wir eben schon gesagt haben, ich glaube, wenn sich da einmal eine Routine einstellt, sich der interne Prozess so ein bisschen eingeruckelt hat, dann wissen die Verantwortlichen im Unternehmen, wo bekommen sie die Informationen für die Beantragung her, was sind die Fristen, die zu beachten sind, was braucht man selber für einen Vorlauf, um diese Anträge vorzubereiten. Und ich glaube, dann ist das durchaus machbar und für alle Beteiligten irgendwann auch eine Art Routine.
Ja, das stimmt. Also ich würde auch sagen, bei vielen Mandanten machen wir das schon seit vielen Jahren auch, diese Entlastung, immer mal wieder mit den ganzen Neuerungen, die da kommen, ne? Aber im Großen und Ganzen hat sich das schon sehr eingegroovt, muss man sagen. Aufeinander abgestimmt,
Ja,
ne?
absolut.
Ja, das Ganze ist ja auch am Ende ein Thema, was für die Unternehmen ja Spaß macht. Denn es ist ja für einen guten Zweck, ja.
Das, was rauskommt, genau.
Was rauskommt, ne? Also so eine Beihilfe. Und ich würde vorschlagen, weil es die meisten ja betrifft, starten wir vielleicht mal einmal mit der Stromsteuer. Und da haben sich jetzt zuletzt so ein bisschen ja die Spielregeln nochmal geändert. Und für die meisten wird 9b Stromsteuergesetz, denke ich, relevant sein.
Ja, genau, so die Stromsteuererstattung nach 9b würde ich auch sagen, ist, denke ich mal, wenn man sich die ganzen Begünstigungsmechanismen anschaut, über die wir jetzt im Nachgang auch noch sprechen wollen, ist das so die am meisten verbreitete Begünstigung. Warum ist das so? Wahrscheinlich unter anderem deswegen, weil einfach sehr viele Unternehmen unter diese Regelung fallen. Also auch hier gibt es bestimmte Eintrittsvoraussetzungen. Es muss sich beispielsweise um ein Unternehmen des produzierenden Gewerbes handeln. Da fällt man aber sicherlich auch relativ schnell im Bereich der energiekostenintensiven Unternehmen drunter. Und über den Mechanismus wird man dann eben für die selbstverbrauchten Strommengen begünstigt, die in dem Jahr angefallen sind. Was bewirkt dieser Entlastungsmechanismus? Der ist für die Unternehmen jetzt nicht wenig lukrativ. Wenn man von dem aktuell geltenden Regelsteuersatz von 20,50 € je Megawattstunde ausgeht, dann kann man tatsächlich eine Entlastung um 20 € je Megawattstunde erzielen. Das heißt, man ist dann wirklich nur noch bei 50 Cent je Megawattstunde. Und da sieht man eben auch schon, was das für einen Hebel haben kann.
Ja.
Die Stromsteuer an sich macht halt auch einen relativ großen Teil,
Ist
wenn man das mit den anderen Umlagen
genau,
beispielsweise
das ist die
vergleicht,
größte, ne? Ja.
vom Gesamtstrompreis aus, sodass man da halt wirklich einen großen Hebel haben kann, und sich dieser Antrag lohnt. Wenn man dann schaut, okay, wie ist der Antrag zu stellen? Ganz grundsätzlich elektronisch beim zuständigen Hauptzollamt und eben immer bis zum Ende des Folgejahres. Das heißt, wenn wir jetzt gerade in 25 sind, ist da noch bis zum 31.12.25 Zeit für die Beantragung für
26.
24.
Ach so, du meinst jetzt,
Also
wenn
dieses
wir.
Jahr hätte man noch Zeit bis zum 31.12.25 für 24 den Antrag zu
Genau,
stellen.
so ist es,
Genau,
ne?
ist man
Ja.
jetzt schon im nächsten Jahr gedanklich, dann wäre bis zum 31.12. eben wieder die Frist für
Genau, und du
25.
würdest halt für das, was du an Stromsteuer in 24 gezahlt hast, die würdest du jetzt nachträglich sogar dann noch, reduziert bekommen, will ich mal
Genau,
sagen.
ja, ganz
Ne?
genau.
Ja.
Und eben immer bis zum Jahresende.
Also wir haben das ja mal so durchgerechnet, mal um mal so ein bisschen das greifbarer zu machen, was das so in Zahlen ja bedeutet. Und wenn man mal so ein Unternehmen nimmt, das 500.000 Kilowattstunden Strom verbraucht, das ist schon ganz ordentlich, aber unsere ganz energieintensiven Unternehmen, die sind noch bei weitem deutlich darüber hinaus. Aber wie gesagt, bei so einer halben Millionen Kilowattstunde Strom im Jahr, dann wird das eine Entlastung von 10.000 Euro schon mal ausmachen. Ne? Und bei den ganz stromkostenintensiven Unternehmen, da sind das ja deutlich sechsstellige Beträge. Ne? Das ist schon ganz erheblich. Ja, jetzt, wir hatten es ja eben schon mal angedeutet, wenn man jetzt in die Stromrechnung reinguckt, dann sehe ich den Gesamtverbrauch oder die Gesamt Bezugsmenge ist besser eigentlich
Ja,
ausgedrückt.
genau.
Das, was habe ich eigentlich bezogen? Aber leider kann ich nicht in der Regel sämtliche Strommengen so geltend machen, sondern ich muss die sogenannten Drittmengen berücksichtigen.
Ja, ganz genau. Also alle Begünstigungsmechanismen greifen in der Regel für die selbstverbrauchten Strommengen. Das heißt, nicht die selbstbezogenen. Das ist das eben, was ich hinterher tatsächlich dann auch im Zweifel in meinen Stromrechnungen wiederfinde. Alles das, was ich tatsächlich von meinem Energieversorger an Strom beziehe. Aber wie du gerade schon sagtest, gibt es gegebenenfalls einen Anteil, der eben an Dritte weitergeleitet wird. Und diese Strommengen sind dann von den selbstverbrauchten Strommengen des Unternehmens abzugrenzen. Um das Ganze vielleicht mal ein bisschen in die Praxis zu übersetzen, gibt es dann grundsätzlich so klassische Beispiele wie, ich habe auf dem Dach meiner Produktionshalle die Mobilfunkantenne installiert, die natürlich auch Strom verbraucht, aber einem Telekommunikationsanbieter gehört. Und auch da zum Betrieb dieser Mobilfunkantenne kommt halt eine gewisse Strommenge übers Jahr gerechnet zusammen, die man dann eben von der selbstverbrauchten Strommenge abzugrenzen hat. Ein anderes typisches Beispiel ist ein Kantinenbetreiber. Die Kantine ist auf dem Betriebsgelände, wird dort betrieben, allerdings nicht vom Unternehmen selbst, sondern von extern. Und auch da wird Strom verbraucht. Und auch dabei handelt es sich eben um einen Drittverbrauch.
Ja.
Und genau das sind eben dann immer die Strommengen, die eben nicht in den Entlastungsmechanismen begünstigt werden, sondern die sind einmal separat abzugrenzen. Das Ganze ist dann eben aus dem Stromverbrauch rauszurechnen und dann bleibt man bei den selbstverbrauchten Strommengen und das sind dann eben auch die Strommengen, auf die die Begünstigung greifen soll, weil das Unternehmen an sich natürlich für die selbstverbrauchten Strommengen entlastet werden soll und nicht für die Strommengen oder Verbräuche, die an Dritte weitergeleitet werden.
Das ist ja auch genau das, wo wir dann als Prüfer nachher hingucken müssen.
Ne? Absolut.
Also muss man ja auch sagen. Und ich finde tatsächlich selber das immer sehr, sehr spannend, wenn man dann mit den Unternehmen spricht und dann mal so ein bisschen reingeht in die Themen. Man wundert sich, wo überall so Drittverbräucher am Ende dann dahinter stecken.
Ja.
Also das glaubt man ja nicht. Und vor allem auch, was dann so eine Antenne, die ich auf dem Dach habe, an Strom zieht.
Ja.
Also ist ja mitunter schon enorm.
Ja, und das ist jetzt ein Beispiel, die Mobilfunkantenne ist fest installiert. Es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, dass irgendwie in dem Jahr mal eine Großbaustelle auf dem Betriebsgelände eingerichtet wurde.
Ja.
Ganz genau. Und auch da verbrauchen wieder Externe den Strom. Das heißt, auch da ist man dann eben in einer Drittmengenabgrenzung. Und ja, das sind jetzt relativ umfangreiche Beispiele, sage ich mal.
Ja.
Aber es gibt auch noch die Snack- und Getränkeautomaten auf dem Flur. Auch da muss man eben dran denken, okay, was habe ich denn gegebenenfalls noch für Sachverhalte, die irgendwie in diesen Bereich Drittmengenabgrenzung reinfallen könnten.
Mhm.
Wie ich gerade schon sagte, die Snackautomaten, aber auch wenn Ladesäulen für E-Autos, die auch Mitarbeiter oder Externe nutzen können, auf dem Betriebsgelände eben installiert sind. Auch da wäre man im Bereich der Drittmengenabgrenzung. Und du hattest eben schon gesagt, dass wir uns das natürlich in der Regel im Rahmen der Prüfung dann auch noch mal zu Gemüte führen.
Stichproben.
Und das Unternehmen an sich ist eben halt dazu angehalten, nachzuweisen, wie diese Drittmengen abgegrenzt werden. Das heißt, das Unternehmen muss ein sogenanntes Messkonzept aufstellen, worüber nachgewiesen wird, wie geht man vor im Rahmen der Drittmengenabgrenzung, was hat man im Zweifel für Drittmengen, wie identifiziere ich die und wie messe ich die? Und wir hatten eben schon mal gesagt, ja, in der Regel ist man da bei der geeichten Messung und hat das Ganze auch nachzuhalten. Also da geht in der Regel der Weg nicht mehr dran vorbei, dass man tatsächlich die Drittmengen vollständig geeicht gemessen abgrenzt.
Ja, also man muss sagen, schätzen ist wirklich schwierig.
Ja, genau.
Oder?
Also über die letzten Jahre hat sich das so dahin entwickelt, dass man eigentlich kaum noch Sachverhalte hat, wo die Schätzung noch das Maß der Dinge ist.
Jetzt muss man aber sagen, es ist natürlich so, der Snackautomat, das ist ja schon sehr kleinteilig. Ne?
Mhm.
Es gibt ja glücklicherweise so ein bisschen, ich will mal sagen Erleichterung oder Bagatellgrenzen, die man definieren kann als Unternehmen selbst. Das ist in der Regel, die meisten Unternehmen nehmen da 3.500 Kilowattstunden Strom. Ne? Also wenn ich jetzt irgendeinen Drittverbraucher habe, Also ein Beispiel aus dem Leben, der Wirtschaftsprüfer kommt ins Haus, ja, klemmt seine Rechnung, seinen Rechner an die Steckdose, Drittverbrauch, ne, müsste ich abgrenzen, aber nein, brauche ich nicht, weil der typischerweise im Jahr nicht so viel da ist, ne, dass er mehr als 3500 Kilowattstunden Strom mit seinem Rechner an der Steckdose verbraucht.
Ganz genau. Ja, und auch da hat man bestimmte Leitlinien, zum Beispiel den Leitfaden der Bundesnetzagentur, wo eben dann beispielsweise auch dieser Maßstab von 3500 Kilowattstunden mal angegeben wird oder benannt wird. Und wo aber dann auch auf, da ist man jetzt schon sehr im Detail, aber sogenannte Black- und Whitelist-Sachverhalte eingeht. Das heißt, es gibt immer bestimmte Sachverhalte, die nicht als Bagatellmenge beispielsweise definiert werden können, sondern tatsächlich dann eben abzugrenzen sind und im Zweifel nicht da reinfallen. Aber wenn man dann tatsächlich dabei ist und sagt, okay, ich muss eine Drittmengenabgrenzung vornehmen für mein Unternehmen, dann wird man sich relativ schnell auch in diesem Leitfaden der Bundesnetzagentur wiederfinden. Da sind relativ viele Beispiele drin benannt, aber eben auch Besonderheiten.
Ja, Oktober 2020, ne, es ist ein neuer Standard geworden, würde ich mal sagen. Und es lohnt sich ja auch, ne? Also es macht schon Sinn, das einmal komplett durchzugehen, denn überall da, wo ich Strommengen abgrenzen muss, habe ich diese Themen.
Ja. Ja?
Und um dann am Ende die Entlastung auch entsprechend beantragen zu können.
Genau.
Jetzt haben wir ja über Stromsteuer schon gesprochen. Ich glaube, da ist nochmal wichtig zu sagen, das ist von den Unternehmen selbst zu beantragen. Beim Hauptzollamt. Elektronisch ist es mittlerweile. Das funktioniert in meiner Wahrnehmung, so wenn wir mit dem Mandanten spricht, auch tatsächlich sehr, sehr gut.
Ja.
Also habe ich jetzt bisher immer eher positives Feedback bekommen. Und wenn man dann jetzt zu den anderen Umlagen geht, dann gibt es ja so einen Klassiker. Früher mit dem EEG hat das nochmal eine höhere Bedeutung gehabt. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so gewichtig. Aber du hast es ja eben zu Anfang auch gesagt, die Umlagen, die zeigen schon eine Steigerung. Und die KWKG-Umlage mit 60% höheren Kosten, da macht es, und jetzt verrate ich es, die besondere Ausgleichsregelung, ja, so heißt das Gerät, tatsächlich für viele Unternehmen, die viel Strom verbrauchen, super viel Sinn. Ne? Und worum geht es bei der besonderen Ausgleichsregelung? Bei der BESA, wie wir Profis ja sagen, die BESA, da geht es um die Verringerung der KWKG und der Offshore-Umlage. Also zwei mit einem Streich, die ich verringern kann. Und ja, das Ganze ist jetzt im ENFG-Gesetz verankert. Durch die deutliche Steigerung macht es Sinn, sich dem Thema, wenn man viel Strom verbraucht, echt zu, mal einmal anzunehmen.
Ja, absolut. Ja, und vielleicht um eine Besonderheit in diesem Begünstigungsmechanismus vorab schon mal wegzunehmen. Das ist so ein bisschen die zeitliche Abfolge dieses Begünstigungsmechanismus. Also das Antragsverfahren, das läuft im sogenannten Dreiklang. Das heißt, man beantragt die besondere Ausgleichsregelung auf der Basis von Vergangenheitsdaten für die Zukunft. Das bedeutet, wenn man jetzt in 2026 wäre, man stellt einen Antrag. Das macht man auf Basis der Zahlen aus 2025 für 2027.
Genau.
Das heißt, die Wirkung tritt dann tatsächlich im Folgejahr ein oder die Begrenzung. Das ist da eben zu beachten.
Also ich muss sagen, das muss man erstmal einmal so klar bekommen. Ne? Und aber auch Betriebswirtschaft ist natürlich, man muss so ein bisschen dann überlegen, wie viel Strom werde ich zukünftig, man muss ja immer in die Zukunft dann gucken.
Ne?
Also macht es jetzt Sinn, den Antrag zu stellen, damit ich in der Zukunft dann begünstigt werde? Da muss ich also ungefähr schätzen, wie viel Strom verbrauche ich selbst. Gehe ich davon aus, dass die Umlagen ungefähr gleich bleiben? Ne? Also die Erfahrung zeigt in den letzten Jahren, doch eher gestiegen, Offshore,
ja,
und die KWKG-Umlage. Ja, und dann müsste ich mich mit dem Antrag auseinandersetzen. Ja. Dafür würde ich aber sagen, ist der Antrag mit der Verankerung im ENFG ein bisschen leichter geworden als im EEG. Kann man das so sagen oder?
Ja und nein. Also grundsätzlich hat man jetzt nach dem ENFG eigentlich zwei Möglichkeiten. Also ja. Es gibt einmal die erste mögliche Variante, das ist so ein bisschen der Standardantrag nach dem vereinfachten Verfahren. Das heißt, landen vermutlich auch die meisten Unternehmen, beziehungsweise ist das da in der Regel die relevante Regelung, bei dem die KWKG und Offshore-Netzumlage, wie du eben schon gesagt hattest, auf 25% der ursprünglichen Umlagehöhe begrenzt werden. Und für die Unternehmen, die dann wirklich sehr stromkostenintensiv ist, für die sich das auch lohnt, besteht eben die Möglichkeit über einen erweiterten Antrag. Ja, um in diesen Genuss zu kommen, muss man allerdings auch natürlich dann noch ein paar weitere Voraussetzungen erfüllen. Also es geht nicht einfach so, sondern da hat man die Besonderheit, dass man beispielsweise die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung auf die sogenannte Bruttowertschöpfungsrechnung überzuleiten hat. Und man muss eben auch einkalkulieren, dass eine Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer erforderlich ist.
Ja, die Bruttowertschöpfungsrechnung. Also früher beim EEG war es ja ein Muss. Ne? Deswegen genau. Ist es für viele tatsächlich eine Erleichterung, ne? Dass das nicht mehr erforderlich ist. Für die, die sehr stromkostenintensiv sind, ist es nach wie vor sinnvoll, auch diesen erweiterten Antrag zu stellen auf besondere Ausgleichsregelungen. Und ja, die müssen ein bisschen mehr rechnen. Ne? Also ist leider so. Und es ist am Ende aber auch nicht kompliziert, würde ich behaupten. Also man muss so ein paar Komponenten außer Gewinn- und Verlustrechnung rausrechnen. Personalkosten, die bleiben außer Ansatz typischerweise. Ein paar Abwertungen bei den Vorräten muss man rausrechnen. Ja, ist alles kein Hexenwerk, ne? Aber schon ein bisschen aufwendiger. Und so ist das. Ne? Wenn ich ein bisschen mehr entlastet werden möchte, dann muss ich auch ein bisschen mehr dafür tun. Und man kommt dann natürlich in den Genuss auch noch zusätzlich, dass sich das Ganze einen Wirtschaftsprüfer anguckt. Wie gesagt, für die meisten Unternehmen die einfache Regelung ohne Testat.
Genau. Und wenn man dann den Antrag stellt, gibt es natürlich trotzdem jetzt neben der reinen Entscheidung für das vereinfachte Verfahren beispielsweise weitere Voraussetzungen, die man zu erfüllen hat als Unternehmen, um in diese besondere Ausgleichsregelung zu fallen. Und du hattest ganz zu Beginn schon mal gesagt, was eine entscheidende Rolle spielt, ist die Wirtschaftszweigklassifizierung. Das heißt, ich muss in einen bestimmten Wirtschaftszweig reinfallen oder als solcher klassifiziert sein, damit ich eben überhaupt die Möglichkeit habe, den Antrag zu stellen. Und das sind ja dann tatsächlich eben die Branchen, die besonders stromkostenintensiv oder energiekostenintensiv sind und damit eben auch von der EU einen besonderen Status zugeteilt bekommen haben, dass sie über diese Ausgleichsregelungen eben begünstigt sind. Wenn es da irgendwo Zweifelsfragen gibt, sollte man sich da unbedingt halt nochmal mit beschäftigen. Und wie wir schon sagten, ist ja da auch eine Umklassifizierung durchaus denkbar, wenn es eben begründet ist. Ja, außerdem hat man als Unternehmen mindestens eine Gigawattstunde Strom im Jahr zu verbrauchen.
Bei den Und da macht es keinen Sinn, ne?
Ich wollte gerade sagen, bei den energieintensiven Unternehmen ist man natürlich schnell da und muss ein Energiemanagementsystem nachweisen und betreiben. Mhm. Aber auch das, hatten wir eben schon mal gesagt, ist in der Regel impliziert dadurch, wenn ich ein besonders energieintensives Unternehmen habe, habe ich in der Regel auch ein gut eingerichtetes Energiemanagement.
Ich muss es häufig ja auch aus anderen Gesetzen heraus schon dann vorhalten. Also das wird in der Regel eine sehr einfache Hürde sein. Aber ich habe eben auch noch andere Gegenleistungen zu erbringen. Die besondere Ausgleichsregelung, ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt, die ist ja bei der BAFA zu beantragen, Bundesamt für Ausfuhr. Die haben diese Gegenleistung grüne Konditionalität genannt. Also diese Begrifflichkeit, ich weiß nicht, wer sich die mal ausdenkt, aber ganz wunderbar.
Ja, da fragt man sich direkt, was ist denn das?
Was ist denn das eigentlich, ne? Ja, und da könnte man einen eigenen Podcast so machen, ne? Ja. Über diese Gegenleistung, grüne Konditionalität, ja. Aber in der Regel geht es darum, dass Unternehmen einen Teil der Beihilfe in die im Rahmen des Energiemanagementsystems identifizierten Verbesserungsmaßnahmen reinvestieren. Es gibt auch andere Möglichkeiten, dass man dann besondere Stromverträge abschließt und in grünen Strom investiert. Ja, also gibt's verschiedene Varianten. Und da muss man als Unternehmen eben schauen, dass man da das Passende findet. Ja? Mhm. Ja, am Ende, das ist wirklich auch das Wichtigste hier. Ich habe zu Anfang schon gesagt, das kann man aber gar nicht häufig genug sagen. Wir haben eine materielle Ausschlussfrist. Ne? Und diesen Antrag zu stellen, beim Erweiterten durch einen Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen, alle Informationen beizubringen. Und das ist der 30.06. Ne? Also das Datum ist magisch, muss man wirklich alles bis dahin über die Bühne bekommen.
Okay, und jetzt, wo wir gerade schon bei dem Thema Fristen sind, neben der besonderen Ausgleichsregelung gibt es natürlich noch weitere Entlastungsmechanismen für die weiteren Umlagen, die eben auch Bestandteil der Gesamtstromkosten sind. Unter anderem sind das die Stromneff beziehungsweise jetzt Aufschlag für besondere Netznutzung und auch die Konzessionsabgabe von der Stromneff-Umlage, wie ich sie jetzt gerade mal noch nenne, ist es möglich, auch da eine Entlastung zu erhalten nach einem bestimmten Begünstigungsmechanismus. Und von der Konzessionsabgabe kann man sich dann tatsächlich auch komplett befreien lassen, wenn man die Voraussetzungen erfüllt. Und auch da sind natürlich grundsätzlich Fristen zu beachten, die man einzuhalten hat. Allerdings rücken die so ein bisschen vom Jahresbeginn weg. Also beim 30.06. ist man ja genau in der Mitte quasi des Folgejahres. Und die beiden Ausgleichsmechanismen, die rücken so ein bisschen in die zweite Jahreshälfte beziehungsweise unter anderem auch ins darauffolgende Jahr. Da hat man also ein bisschen mehr Zeit. Und in der Regel sind die auch bei weitem jetzt nicht so komplex wie die besondere Ausgleichsregelung. Also auch da sind Voraussetzungen zu erfüllen. Aber die Komplexität, die dahinter steht, ist sicherlich da eine andere.
Ja.
Aber es funktioniert nicht ohne ein Wirtschaftsprüfattestat.
Also, oh ja, das stimmt.
Da ist man dann tatsächlich mit der Antragstellung drin.
Ohne den Wirtschaftsprüfer geht's an der Stelle nicht, ne? Aber was soll ich sagen? Es gibt auch Schlimmeres.
Ja.
Ne? Und wenn man mal schaut, die Stromneff, beziehungsweise ich kann mich noch nicht so richtig dran gewöhnen, die heißt jetzt ja Aufschlag für besondere Netznutzung. Ne? Naja, gut, also bei mir heißt es immer noch Stromneff. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal rauskriege.
Ich glaube, alle wissen, was gemeint ist.
Genau, alle wissen, was gemeint ist. Die ist ja tatsächlich schon relativ hoch. Also die ist jetzt zuletzt auch deutlich angezogen auf 1,6 Cent ungefähr. Und wenn man begünstigt ist, kann man die reduzieren auf 0,025 Cent pro Kilowattstunde. Da kann man sich ja auch so ein kleines Wirtschaftsprüfattestat gefallen lassen. Ja? Also ist tatsächlich so, dass es für viele mittlerweile attraktiv geworden ist. Und sollte man definitiv genauso wie die Konzessionsabgabe mit auf dem Schirm haben.
Mhm. Genau, und für diese Ausgleichs- oder Begünstigungsmechanismen ist dann vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, dass man im Gegensatz zu der besonderen Ausgleichsregelung da keine Gegenleistung in Form von Reinvestition oder Ähnlichem hat. Und das dann eben nicht gefordert ist. Ja, es gibt bestimmte Eintrittsvoraussetzungen. Das heißt beispielsweise bei der Beantragung auf Befreiung von der Konzessionsabgabe, da ist man eben ein oder muss man ein Sondervertragskunde sein und bei der Begünstigung von der Stromneff-Umlage ein Unternehmen des produzierenden Gewerbes.
Sondervertragskunde, habe ich mich auch mal gefragt, wann ist man das eigentlich, ne? Also ich habe da mal nachgelesen, in der Regel so, wenn man mehr als 30.000 Kilowattstunden verbraucht. Ne? Also viele werden Sondervertragskunden sein. Ne? Unternehmen des produzierenden Gewerbes, ich glaube, da kann man sich schon eher was runter vorstellen. Also was soll ich sagen? Handelsunternehmen sind es meist nicht.
Ne? Nee. Ja? Energiekosten.
Genau. Und wenn man dann ein bisschen mal tiefer reingeht, ich finde, da wird es nochmal ganz spannend, weil bei der Stromneff, also wie gesagt, Aufschlag für besondere Netznutzung heißt das Gerät ja mittlerweile, da muss nachgewiesen werden, dass meine Stromkosten, die ich habe, da zählen auch dann diese ganzen Nebenkosten, Umlagen und all das mit da rein, mehr als 4% meiner Umsatzerlöse ausmachen. Das ist für mich so irgendwie nachvollziehbar. 4% ist ja irgendwie, weiß ich nicht, wer sich das mal ausgedacht hat, ja, aber das ist so. Und bei der KAV oder Konzessionsabgabe, da ist ja genau andersrum. Mhm. Ja? Also da muss ich mir meine durchschnittlichen Stromkosten ermitteln. Vereinfacht gesagt, Stromkosten durch den Stromverbrauch. Ja,
ja,
den Selbstverbrauchten.
Ja.
Und diesen, den muss ich dann mit einem vom Statistischen Bundesamt ermittelten Grenzpreis vergleichen. Und der war 2024, war der jetzt bei 21 Cent pro Kilowattstunde. Früher war der deutlich niedriger. Ne? Und jetzt kommt es, damit ich die Befreiung bekomme, müssen meine durchschnittlichen Stromkosten niedriger sein als dieser Grenzpreis. Also, ne, das ist so ein bisschen komisch wirkt das ja, ne? Aber das ist tatsächlich so. Und gerade weil dieser Grenzpreis in den letzten Jahren gestiegen ist, fallen da immer mehr Unternehmen runter. Und das haben wir jetzt auch zuletzt ja gemerkt. Also ich habe viel häufiger Anfragen zu dem Thema bekommen. Hm, können wir da noch einen Antrag stellen? Könnt ihr so ein Testat beibringen und uns prüfen? Und ja, können wir. Ne?
Das, absolut. Ja. Genau. Ja, und ich glaube, das war es auch jetzt im Bereich Stromkosten. Da haben wir jetzt diverse Begünstigungsmechanismen oder Entlastungsmöglichkeiten einmal durchdiskutiert, von der besonderen Ausgleichsregelung jetzt über die weiteren Umlagen. Und dann bleibt uns jetzt noch das Thema Brennstoffkosten.
Genau.
Möchtest du da vielleicht auch noch mal was zu sagen?
Ja, tatsächlich gerne. Denn das ist so ein bisschen ja mein Steckenpferd seit ein paar Jahren. Und da betreuen wir ja als Prüfer tatsächlich viele Unternehmen mittlerweile, um wieder materielle Ausschlussfrist 30.06. bei der BECV, so heißt das, als Prüfer zu unterstützen. Denn es geht darum, dass diese Unternehmen von dem nationalen CO2-Preis entlastet werden sollen, der festgelegt wurde. Vor einigen Jahren, gibt es seit 2021 und wird auf verschiedenste Brennstoffe erhoben, insbesondere im Bereich eben Wärmeerzeugung und im Bereich Verkehr. Das ist auch der Grund unter anderem, warum an der Tankstelle das Benzin und der Diesel seit 2021 neben den, naja, sagen wir mal, Marktmechanismen, die da so stattfinden, eben gestiegen ist. Und für 25, da sind wir jetzt ja aktuell gerade, da sind wir zuletzt jetzt in dieser noch Festpreisphase für den nationalen CO2-Preis. Und ab nächstem Jahr geht es dann in den freien Handel für diese CO2-Zertifikate. Und man geht ganz stark davon aus, dass die Preise oder der nationale CO2-Preis deutlich steigen wird. Nach den Planungen, die man jetzt so aktuell hört, ist vorgesehen, dass dieser nationale, also rein deutsche CO2-Preis für die Sektoren zukünftig auf EU-Ebene erhoben werden soll. Mhm. Eigentlich war mal das Jahr 2027 vorgesehen. Die aktuellen Pläne sehen vor, das Ganze um ein Jahr nochmal zu verschieben. Heißt, 2028 wird es dann erst losgehen. Ja, es gibt auch Stimmen, die sagen, oh, ob das überhaupt noch auf EU-Ebene kommt, ja. Aber wir in Deutschland, wir haben definitiv jetzt schon einen CO2-Preis. Die gute Nachricht ist, bestimmte Unternehmen, ja, kann man eben von diesem CO2-Preis ein Stück weit entlasten.
Ja. Ja. Und wenn man sich jetzt von den CO2-Kosten entlasten lassen will, was muss man denn dann tun?
Antrag stellen, ne? Also wie so häufig. Banale Sache, aber man muss einen Antrag stellen. Man muss erstmal wissen, dass es das gibt. Ja? Mhm. Auch da ist wieder die zentrale Voraussetzung, dass ich einem begünstigten Sektor angehöre. Also vielleicht mal da so als Hintergrund, das Ganze basiert auf der Kübelliste, sogenannte Kübelliste von der EU veröffentlicht. Das sind also Unternehmen, die besonders energiekostenintensiv sind und wo man die Sorge hat, dass diese Unternehmen, insbesondere jetzt bei diesen CO2-Preisen, die erhoben werden, sogenanntes Carbon Leakage betreiben. Also abwandern in Ländern, in denen diese Abgaben auf den CO2-Preis eben nicht erhoben werden. Und um gerade diese Unternehmen zu entlasten und zu verhindern, dass sie abwandern, dafür gibt es einen Mechanismus. Und der verbreitetste bei den Brennstoffen, die dort erhoben werden, das ist die sogenannte BECV. Und braucht man auch wieder ein Energiemanagementsystem, was ich betreiben muss. Und dort muss ich auch wiederum, damit ich dann in den Genuss komme, Klimaschutzmaßnahmen durchführen. Der Antrag, hatte ich schon gesagt, bis zum 30.06., ne? Also man kann es gar nicht häufig genug sagen, der ist elektronisch beim Umweltbundesamt zu stellen. Dort ist es die Abteilung der DEST, Deutsche Emissionshandelsstelle. Ja, und da ist tatsächlich einmal für uns, für die tatsächlichen Angaben dieses Antrags, ein Wirtschaftsprüfattestat erforderlich. Und in der Regel ist es auch so, dass der Energieauditor zusätzlich auch noch eine Bestätigung mit beibringen muss.
Ja, ich glaube, anhand dessen, was wir jetzt so durchgesprochen haben, ist man im Bereich Stromkosten, aber auch Brennkosten da in einem relativ bunten und weiten Themenfeld unterwegs. Ja. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir im Rahmen von diversen Antragstellungen oder auch vielleicht, wenn man nur die Idee hat, dass man gegebenenfalls einen Antrag stellen könnte und sich beispielsweise dahin entwickelt hat, dass man denkt, ich kann mit meinem Unternehmen jetzt bestimmte Voraussetzungen tatsächlich erfüllen. Dann freuen wir uns immer, wenn wir da in Form von Bescheinigungen, aber auch als Sparring-Partner, also einfach zum Austausch, gerne im Vorfeld oder auch, wenn schon Anträge gestellt werden, einfach mal in Kontakt kommen und sagen, okay, nutzen wir schon alle Begünstigungsmechanismen für unser Unternehmen, die es tatsächlich gibt? Gibt es da noch weitere Potenziale? Und da ist tatsächlich dann aber auch nochmal allen Zuhörern und Zuhörerinnen zu raten, wenn man die Idee hat oder das Gefühl, dass man tatsächlich antragsberechtigt ist und gerade noch keinen Antrag stellt, dann bietet sich jetzt dieser Jahresendspurt nochmal ganz gut an, um zu sagen, ich setze mich damit nochmal auseinander, schau mir wirklich diese Themen nochmal an, rechne vielleicht auch mal überschlägig, komme ich dahin, dass ich antragsberechtigt bin und wenn ja, wie hoch könnten meine Entlastungen aussehen, gerne auch in Zusammenarbeit. Das kann sich eben, wie wir jetzt gerade gehört haben, total fürs Unternehmen lohnen.
Genau, deswegen ruhig mal einmal rechnen, zum Hörer greifen. Wir stehen da gerne zur Diskussion bereit und ja, ich hoffe, wir konnten so ein paar Anregungen jetzt mal geben, ne? So einen kleinen Einblick. Und ja, dann
war es das jetzt erstmal von unserer Seite. Ja. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.